Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber sitzt Sebastian Krieger. Hallo Sebastian, grüß dich.
Hallo Robert, grüß dich.
Wir wollen heute über Battery Recycling sprechen, doch bevor wir das tun, stell dich doch bitte in 2, 3 Sätzen vor.
Ja, sehr gerne. Ich bin bei Bosch Rexroth und dort habe ich eine Funktion, wo ich zusammen mit meinem Team Lösungen, insbesondere für die Fabrik der Zukunft, entwickle. Das Thema Batteriefertigung und Recycling ist eines der Zukunftsthemen, die auch die Fertigung der Zukunft berührt und dort entwickeln wir eben Lösungen für das Batterierecycling momentan.
Fertigung der Zukunft, aber auch Geschäft der Zukunft, oder?
Richtig, richtig.
Also da, ich glaube, alle gehen auf die Battery jetzt, ein Riesen-Hype-Thema.
Genau. Wenn wir den Klimawandel nur halbwegs ernst nehmen, dann werden wir um die Elektromobilität nicht herumkommen. Und die vielen Millionen Fahrzeuge, die wir jährlich einsetzen und neu auf die Straßen kommen, müssen sich im Antriebsstrang eben ändern. Und es wird vor allem die Batterie sein, die hier die Ziele erreichen kann und die eben dazu führen wird, dass es eben hier auch klimaneutralere Auto geben wird und damit ein Riesenwachstumsmarkt, ein Riesengeschäft, die Batteriefertigung. Und alles, was man fertigt und alles, was man produziert, kommt auch irgendwann wieder zurück und am Ende des Kreislaufs zum Recycling.
Die Fertigung ist ja viel in Asien. Ne? Ist das vielleicht das Thema Recycling viel größer in Europa als die Fertigung?
Wir haben natürlich auch zunehmende Fertigung in Europa für die Elektrofahrzeuge, eben auch mit den Batterien. Wir sehen überall die sogenannten Gigafactories wachsen. Für das Recycling ist es spannend, dass wir hier an verschiedenen Stellen der Batterie Materialanfall haben. Das ist einmal eine Gigafactory im Ramp-up, im eingeschwungenen Zustand, produziert einen gewissen Ausschuss, der recycelt werden muss. Während der Fertigung gibt es Produktionsausschuss, der zum Recycling kommt. Dann sind die Fahrzeuge auf der Straße. Es gibt eben Ausfälle, die dann in Werkstatt getauscht werden müssen. Auch dort haben wir Anfall fürs Recycling. Und am Ende des Lebenszyklus werden perspektivisch die größten Mengen entstehen. Wir reden über großvolumige, schwere Güter. So eine Batterie kann durchaus 500 bis 1000 Kilo haben. Und enthalten sind viele wertvolle Materialien, die man mit effizienten Verfahren wiedergewinnen kann. Insofern ist es durchaus sinnvoll und attraktiv, auch hier in Europa eine Recyclingindustrie aufzubauen. Und genau das passiert im Moment.
Ich erinnere mich, als ich damals vor 10 Jahren war das, als der i3 damals auf den Markt kam von BMW. Da war ich in Leipzig im Werk und da war so eine Führung und da haben die uns was gezeigt zum i3 und so. Und die haben damals gesagt, da hatten sie Windkraftanlagen am Werk auch gebaut. Und dann haben sie gesagt, sie haben mit den Batterien, die zurückkommen aus dem i3, aus alten Modellen, haben sie einen Speicher gebaut für das Werk. Problem gelöst, oder? Wir nutzen sie einfach als Speicher.
Ja, nur temporär. Eine Batterie hat eine bestimmte Lebensdauer. Die kann man für die ersten 80% der Kapazität im Fahrzeug verwenden. Danach gibt es Möglichkeiten, wie einen temporären Speicher zu bauen und dort die Batterie weiter zu verwenden. Aber irgendwann wird auch die Batterie, die in den Speicher verbaut wird, an den Punkt kommen, wo sie eben nicht mehr weiterverwendet werden kann. Und damit steht jede Batterie früher oder später dem Recycling zur Verfügung.
Okay, das heißt, ihr plant so einen Zeithorizont von der Batterie, wenn sie ja morgen aus dem Werk kommt, wann kommt der in eure Recycling rein?
Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Wenn man sich so anschaut, wie im Moment die Batterien genutzt werden, was für zugesicherte Lebensdauer skizziert wird, dann spricht man von plus minus 8 Jahren oder 160.000 Kilometer. Das variiert von Hersteller. Also wir sind irgendwo im sechsstelligen Kilometerbereich beziehungsweise im Bereich von 8 bis 10 Jahren, die eine solche Batterie im Fahrzeug verbringt. Die einen etwas länger, die anderen etwas weniger. Aber ich glaube, für die momentanen Annahmen ist das ein ganz guter Referenzwert. Und danach kann man sich überlegen, habe ich genug Möglichkeiten, solche Stationärspeicher damit auszustatten oder gebe ich es dann direkt wieder ins Recycling? Was wir gerade sehen, ist, dass durch die Verschärfung der Gesetzeslage, die skizziert wird, werden die Hersteller von Batterien verpflichtet werden, Rezyklate mit in den Produktionsprozess einzusetzen. Das heißt, ein Teil des Kupfers muss aus Rezyklat kommen, also aus der Wiederverwertung. Und darf eben nicht mehr zu 100% aus Primärkupfer bestehen. Und damit wird die Nachfrage nach Rezyklaten riesig werden. Und es ist durchaus vorstellbar, dass man Batterien, die sicher noch eine Verwendung in einem Stationärspeicher abbilden könnten, eben ins Recycling gibt, um einfach auch die Verfügbarkeit von Rezyklaten zu erhöhen.
Jetzt baut ihr ein ganz neues Geschäftsmodell auf, dieses Battery Recycling. Und es gibt wenig Menschen am Markt in der Automatisierung, in der Fabrik. Jetzt baut man wieder Recyclingfabriken. Das heißt, ich nehme an, ihr habt einen extrem hohen Automatisierungsgrad in der ganzen Geschichte.
Die Automatisierung wird sehr wichtig werden. Allerdings ist gerade im Recycling die Automatisierung natürlich sehr anspruchsvoll.
Warum?
Wir haben in der Fertigung, wenn wir uns Taktzeiten angucken, Automatisierungen angucken, haben wir immer den Vorteil, wir kennen sehr genau das zu verarbeitende Gut. Wir wissen genau, wie die Schraube aussieht. Wir wissen genau, an welche Stelle sie müsste. Alles ist klar und definiert. Wenn wir diese gleiche Schraube im Recycling wieder aus einem Gehäuse herausdrehen müssen, haben wir Unterschiede. Die eine Schraube wohnte in den Alpen und hat ganz viel Salz gesehen. Die andere Schraube wohnte am Meer und hat ganz viel Sand gesehen. Die nächste Schraube ist mal rausgefallen und irgendjemand hat eine andere Schraube reingedreht. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, es gibt eine viel höhere Varianz für einen gleichen Prozess.
Aber das ist doch euer Motto. Los, Größe 1, Produktion.
Richtig.
Wir können das alles.
Das ist das, was die Herausforderung ist, dass das das Ziel ist. Und da arbeiten wir eben mit Hochdruck an den Lösungen, um eben Verfahren, die in der Fertigung problemlos automatisiert werden konnten oder automatisiert sind, eben im Recycling ein Stück weit auch zu automatisieren.
Ist es ein Re-Engineering dann?
Es ist der Übertrag von Fertigungswissen hin in einen Markt, der im Moment einfach mit den Herausforderungen dieses Stückzahl-1-Prinzip in der Form bis jetzt nicht konfrontiert war. Und damit ist es natürlich eine Herausforderung an die Bildverarbeitung, an das Engineering, an die Ausgestaltung dieser Lösungen, die uns eben Spaß macht und die natürlich nicht ganz ohne ist.
Wie sieht denn jetzt so eine Automatisierungslandschaft aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt kommt die Batterie aus meinem Mercedes und was passiert dann?
Zunächst einmal muss man natürlich den Zustand einer solchen Batterie bestimmen. Wie viel Kapazität hat sie noch? Welchen Zustand hat sie noch? Also eine Diagnoselösung, um eben festzustellen, was hat die. Dort gibt es noch keine standardisierten Schnittstellen. Das heißt, jede Batterie muss ein Stück weit individuell angeschaut werden. Dann,
wie macht ihr das? Kommt da ein Mensch, der sich das anschaut? Gibt es einen Teststand?
Wir bieten Lösungen an für Diagnosestationen, je nachdem mit welchem, und das ist die zweite Antwort auf die Frage, je nachdem, was dann mit der Batterie passieren soll, soll sie vorklassifiziert werden zur Zerlegung und zum mechanischen Recyceln, soll eventuell Teile oder Teilkomponenten der Batterie nochmal in die Wiederverwertung gehen, das heißt in einen Second-Life-Kreislauf. Je nachdem sind unterschiedliche Diagnosenotwendigkeiten gegeben, die dann in dieser Arbeitsstation entsprechend vorbereitet werden müssen. Meistens gibt es irgendwo eine Schnittstelle, wo das Batteriemanagementsystem angesteuert werden kann, das dann ausgelesen wird. In manchen Fällen reicht es einfach auch nur, die Spannung zu messen, um eine Entscheidung zu treffen. Also da gibt es also unterschiedliche Anforderungen an diese Diagnose, aber das ist so der erste Schritt, um eben so eine Batterie zu klassifizieren. Dann erfolgt die Entscheidung, was passiert denn jetzt mit der? Im Moment ist einfach die Realität so, wir haben eine hohe Varianz und kleine Stückzahlen. Das heißt, wir reden vor allem von assistierten Lösungen, wo einen Werker dann unterstützt, schneller und effizienter diese Entscheidungen und die Diagnose vorzunehmen. Perspektivisch wird da immer mehr Automatisierung dann kommen. Gehen wir den Pfad des mechanischen Recyclings.
Genau, Recycling finde ich, ja.
Dann wird man die Batterie versuchen, so weit wie möglich zu zerlegen, weil alles das, was ich sortenrein demontieren kann, muss ich hinterher nicht mehr in der Hydrometallurgie aus der schwarzen Masse, also dem Produkt nach dem Schreddern, zurückgewinnen. Also haben wir unterschiedliche Anforderungen an die Demontage. Das Gehäuse wird entfernt, es werden interne Steuergeräte entfernt, Kupferkabel entfernt und irgendwann bleibt in der Regel das Batteriemodul übrig.
Macht das ein Mensch oder macht das ein Roboter?
Es gibt Teilschritte, die können durch Roboter gemacht werden. Viele Schritte sind im Moment einfach nur assistiert, auch durch Werker durchgeführt. Aber wenn dann eben die Volumina steigen werden, die Varianz damit prozentual sinkt, dann wird man auch dort mehr Automatisierung sehen von Arbeitsschritten, die durch Roboter heute schon in der Fertigung vorgenommen werden. Ja.
Okay. Also er fängt an und baut die Verkleidungen ab und kommt immer näher dem Herz der Batterie.
Genau. Irgendwann bleiben die Zellen übrig, meistens in Form noch eines Moduls. Dort sind sie verklebt oder verschweißt. Wirtschaftlich ist es dann eher weniger sinnvoll, die dann noch weiter zu zerlegen. Allerdings sind die dann noch geladen, haben also noch Spannung, sind chemisch aktiv, um sie gefahrlos dann oder gefahrlos lagern und schreddern zu können, bietet es sich an, eben sie zu entladen. Jetzt haben wir den Effekt, dass selbst wenn die Batterie leer ist und die Kontaktierung weggenommen wird, entsteht wieder Spannung, weil sie ist ja noch chemisch aktiv. Man kann das unterbinden, indem man sie einen langen Zeitraum kurzgeschlossen hält. Je nach Chemie, je nach Aufbau reden wir da zwischen 18 und 36 Stunden. Während dieser Zeit ist sie aktiv, das heißt, sie kann sich auch entzünden oder in anderweitig sich in einer Art und Weise verhalten, die nicht erwünscht ist. Hier setzen wir mit einem patentierten Verfahren an, das die chemische Inaktivierung, die klassischerweise viele Stunden dauert, in wenigen Minuten eben abbildet.
Patentiert bei euch?
Das ist ein Patent der Bosch Rexroth AG, ja.
Wollt ihr das selber machen? Bosch Rexroth ist ja nicht der Batterieexpert. Ihr wollt doch diese Linie dann verkaufen, oder wie stelle ich mir das vor?
Also unser Ansatz ist es hier, Lösungen, Solutionsets zu entwickeln, zu pilotieren und dann mit unseren etablierten Kunden und Partnern zu skalieren. Das heißt, am Ende bieten wir eben Funktionsbausteine an, die dann ein Integrator, ein Linebuilder in seine Anlagenkonzepte integrieren kann und somit dann schnell und effizient hier Recycling Lösungen, Teillösungen zu einer Gesamtanlage, zu einem Gesamtanlagenkonzept zusammenfügen kann.
Du hast jetzt gerade schon mal die rechtliche Seite angesprochen. Irgendwann wird man ja da kommen, der Automotive muss ja auch die Batterie wieder zurücknehmen, diesen Recycling-Kreislauf. Macht das dann der Automotive am Ende oder gibt es dann in den nächsten Jahren spezialisierte Firmen, die sich auf dieses Batterie-Recycling spezialisieren? Was glaubst du, wo geht die Reise dahin?
Die Rücknahmeverpflichtungen ist ja nichts Neues, genau, in der Industrie. Und das ist eben genauso für die Batterie. Das
aber heißt, schwieriger jetzt.
Ja, der Inverkehrbringer hat weiterhin Verpflichtung der Rücknahme. Ich gehe aber davon aus, dass diese Verpflichtung eben an die Recyclingwirtschaft weitergegeben wird, wie es bei Elektrogeräten heute schon der Tag ist. Und das sehen wir jetzt auch in der Nachfrage, dass es insbesondere Spezialisten im Recycling sind, die eben hier über die Anlagentechnik nachdenken, als ein weiterer Stoffstrom auf ihren Betriebshöfen, neben Elektrokleingeräten, neben Papier, neben Metallen. Oft sind es eben Metallrecycler, die diesen Stoffstrom der Batterie, des Batterierecyclings nun auch annehmen möchten.
Bin ich dabei, aber wenn ich jetzt mal als Laie in diese Recycling-Welt schaue, dann sehe ich die riesen Berge von Papier und Altpapier da in Berlin bei Alba oder sowas. Das sieht jetzt nicht nach Hightech aus. Und ihr kommt jetzt aber mit einer Hightech-Lösung. Brauchen die ganz neue Firmen, ganz neue Gebäude, ganz neue Menschen? Muss man die ganz neu schulen für dieses Thema?
Ich glaube, da haben wir einfach ein bisschen ein falsches Verständnis vom Recycling. Recycling ist Hightech inzwischen.
Okay, erklär uns das.
Also ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, einen Betriebshof zu besichtigen, die unter anderem Biomüll verarbeiten. Mhm. Und wenn man sich überlegt, was die Menschen alles in diese braune Tonne reinwerfen, und dort gibt es heute Lösungen, die am Schluss dazu führen, dass ich kunststofffreien und glasfreien Kompost habe und nach wenigen Wochen. Also da ist viel Hightech da und da ist auch der wirtschaftliche Wille dran, eben sich auch solchen gefährlichen Abfällen durchaus zu widmen, mit der nötigen Expertise, mit der nötigen Verantwortung. Und ich glaube schon, dass diese Firmen in der Lage sind und auch gut gerüstet sind, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen. Und das war so ein bisschen auch für uns der Einstieg in den Markt. Bosch Rexroth ist schon lange im Recycling-Umfeld tätig durch starke und robuste Hydraulikkomponenten. Und jetzt bringen wir eben Fertigungstechnologie aus dem Automotive in das Umfeld eines Recyclinghofs und müssen natürlich dafür sorgen, dass die Lösungen robust genug sind. Aber auf der anderen Seite müssen sie eben auch diese Anforderungen einer delikaten Batterie mit ihren chemischen Eigenschaften, mit ihren Gefährdungspotenzialen entsprechend gerecht werden. Und genau das ist die Herausforderung, die wir uns gerne gestellt haben und die wir umsetzen.
Ich wollte nicht die Recycler diskreditieren. Ich habe selber letztens eine Lösung gesehen, es war total spannend, von einem österreichischen Recycler. Der hat das, Hawkeye nennt er das, und da ist ein Müllwagen und dann macht er die Müllklappe auf und dann hat er oben eine Kamera und er kann dann schon bei der Schüttung sehen, ob das eine gute Ladung oder eine schlechte Ladung ist, die er da verschüttet. Ja? Also die sind da innovativ, die sind daran, es ist ein Riesenmarkt, der da auch entsteht, oder?
Also da gibt es auch noch ganz andere Technologien, wenn man sich überlegt, was auch in den gelben Sack alles kommt, wie dann eben ganz verschiedene Kunststoffarten und Verpackungsarten zusammengewürfelt werden. Und auch dort gibt es halt Trennverfahren, die weitestgehend sortenrein eben auch verschiedene Kunststoffe trennen können. Also das ist schon Wahnsinn, was da sich in dieser Industrie auch technologisch getan hat, die man so eigentlich gar nicht kennt. Davon gehe ich schon davon aus, dass, oder das zeigt sich auch, dass eben diese Lösungen, Hightech-Lösungen eben auch in diesen Betriebs- und Stoffkreislauf eingefügt werden können. Natürlich muss es dann auch die Robustheit eben aushalten. Und wir haben ein Gut, das zu verarbeiten ist, das eben jedes Einzelne unterschiedlich ist. Wenn heute 100 Batterien die Fabrik verlassen, sind die alle gleich. Aber wenn die wieder zurückkommen, ist jede individuell. Und das muss die Anlage eben abkönnen.
Ich würde noch mal kurz auf die Automatisierungstechnik gehen, die ihr da habt. Also du hast gesagt, okay, wir machen ein bisschen was mit Roboter. Jetzt hast du gesagt, die sind 500 Kilogramm schwer. Da musst du was mit Roboter machen, das kann kein Mensch heben. Was setzt ihr da für Robotik ein? Wer orchestriert das Ganze? Control-X-Steuerung, Vision-Systeme. Wie läuft das alles ineinander? Erklär uns das ein bisschen.
Also wir nehmen, soweit es möglich ist, natürlich Komponenten aus dem Rexroth-Baukasten. Wir sind zum Beispiel gerade dabei, ein Konzept für einen Endschraubroboter zu entwickeln, wo wir Linearachsen zusammen mit Schraubtechnik kombinieren wollen, also beides Komponenten aus dem eigenen Baukasten, versuchen die Vorteile der Control-X-Steuerung zu nutzen und bauen das dann eben zusammen. Aber es gibt natürlich auch Punkte, die wir jetzt nicht in-house fertig aus dem Baukasten haben, gerade wenn es darum geht, die Position und den Zustand einer Schraube in so einem Konzept zu erkennen. Dann geht es eben um Bildverarbeitung, wo wir gucken, was wir da in unserer Zentralforschung an Komponenten zur Verfügung haben, aber sicher auch mit Partnern zusammenarbeiten, die eben dort etwas Erfahrung haben, die eben dort auch einen Teil mit beibringen. Und da haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir so ein offenes Ökosystem haben wie bei der Control-X, wo dann eben auch Partner ihre Bausteine dort mit reingeben können. Wir hatten jetzt, um nochmal das Thema Control-X und Partner zu nehmen, wir hatten jetzt auf der Messe in Stuttgart auch eine Lösung zum Thema Werkerführung, wo wir eben auch mit einem Control-X-Partner eine dedizierte Werkerführung für die Demontage von Batterien dargestellt haben.
Was meinst du, HMI oder was?
Nee, eine Werkerführung, die eben den Werker anleitet, schnell und effizient verschiedene Batterien zu demontieren.
Zeigt ihr das irgendwo?
Genau, oder? Genau.
Also doch mit Human Machine Interface.
Genau, ja. Also das ist aber eine Lösung, nur mal um das Thema Control-X, aber wenn wir wieder bei der Automatisierung gehen, also Bildverarbeitung, Robotik. Und wir kommen eben von dem Ansatz, anders als andere, die sagen, sie versuchen den Roboter zu bauen, der alles kann, zu sagen, welche Prozessschritte sehe ich heute in der Fertigung, sind automatisiert und welche Herausforderungen habe ich, dass ich diese Konzepte ins Recycling bringe. Also es ist, heute wird jeder Batteriepack von einem Roboter zugeschraubt, hohe Stückzahlen, schnell und effizient. Und jetzt zu schauen, wie kriege ich die Schrauben da wieder raus, das ist so ein Thema, wo wir sagen, da macht Automatisierung perspektivisch als erstes Sinn. Und das sind dann Lösungen, wo wir dann arbeiten. Und da nehmen wir natürlich von den Komponenten, die dazu notwendig sind, sowohl hardware- wie softwareseitig wie steuerungstechnisch, das, was wir aus dem eigenen Baukasten abbilden können.
Das heißt, es sind schon Baukästen, modulare Baukästen, weil du ja auch gesagt hast, Erweiterungen sind problemlos möglich. Dann schiebe ich immer wieder ein neues Modul rein oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau. Wenn man sich den gesamten Prozessablauf anschaut, der eben notwendig ist zwischen von der Diagnose bis es eben dann in den Schredder geht und die unterschiedlichen Automatisierungsmöglichkeiten, die wir dort eben haben, macht es Sinn, immer wieder mit Modulen reinzufahren. Heute habe ich vielleicht noch so wenig Aufkommen an Batteriepacks, dass ich noch händisch die Entschraubung vornehmen kann. In den nächsten 3-4 Jahren wird das aufkommen. Dann nehme ich eben diesen Arbeitsschritt und automatisiere ihn. Die Zufuhr und die Abfuhr mache ich vielleicht noch manuell oder mit Hilfe eines Flurförderzeuges. Und perspektivisch verkette ich es dann eben mit einem Transfersystem. Die Entladung mache ich vielleicht auf Pack-Level noch semi-manuell, weil es einfach vom Handling her besser geht. Die Module mache ich bereits vollautomatisch. Und so kann man dann eben auch so eine Fabrik, so ein Konzept kann dann wachsen mit verschiedenen Modulen, die ich vielleicht heute noch händisch darstelle, die ich dann aber sukzessive eben auch mit automatisieren kann. Und genauso ist unser Ansatz.
Jetzt wollen die Kunden ja kein Single Sourcing betreiben oder ist das in der Recyclingbranche anders? Das heißt, ich muss alles bei dir kaufen?
Nee. Also sagen wir mal so, wir versuchen uns auf die Dinge zu konzentrieren, wo wir eben viel Expertise aus der Fertigung haben. Zum Beispiel das End-of-Line-Testing transferieren wir in die Diagnose fürs Recycling. Das Thema Laden und Entladen aus der Fertigung transportieren wir eben hier jetzt in das Entladen im Recycling. Also so sind dann die verschiedenen Bausteine. Und wir wollen ja auch perspektivisch dann den Integratoren, den Partnern diese einzelnen Bausteine in die Hand geben. Und dann kann dort eben der Betreiber dann sein Gesamtanlagenkonzept kaufen und entsprechend seinen Bedürfnissen.
Das heißt, ich kann mir einen Yaskawa kaufen, aber ich kann auch einen KUKA einsetzen. Also es ist jetzt kein fixes Ding, dass ihr sagt, muss das so kaufen.
Nee.
Also das bleibt, das muss offen bleiben, das entwickeln wir an den Realitäten des Marktes einfach vorbei.
Jetzt würde mich nochmal interessieren, wer ja damit so angefangen hat mit dem Thema Recycling oder wo es immer in der öffentlichen Wahrnehmung war, weil wir gerade über Technologie und Recycling gesprochen haben, war ja die Jungs von Apple, die gesagt haben, wir recyceln die Smartphones und machen das automatisiert. Und da war immer das große Geheimnis, welche Roboter machen das und wer ist da drin? Schaut man bei sowas und holt sich da Inspiration oder sagt ihr, nee, komm, das kriegen wir alles selber ganz gut hin?
Also was für uns natürlich einmal wichtig war, dass wir relativ eng und sehr früh mit den zukünftigen Betreibern gesprochen haben und einfach verstanden haben, was sind die Herausforderungen dieses Marktes, nicht kommend von dem, was wir aus der Fertigung kennen, was wir aus der Produktion kennen, sondern zu kommen, was braucht ein Recycler, damit er mit den Herausforderungen eben, die da kommen werden, umgehen kann. Und das war so für uns die Überlegung. Und dann eben auch mit dem Ansatz zu sagen, naja, wir haben eine relativ große, undefinierte Menge. Wir müssen uns einfach Lösungen überlegen, die möglichst viel davon handhaben können. Und das ist ein Ansatz, der in der Fertigung geht es ja darum, ich kann es automatisieren, wie schnell kann ich es noch automatisieren? Hier ging es eigentlich zu gucken, wie kann ich möglichst viel Varianz in eine Automatisierungslösung packen. Ja? Und da haben uns eigentlich durch unser Fertigungs-Know-how und die Fertigung inspirieren lassen, plus die Anforderungen der Recycling-Kunden und versucht, diese zwei Welten in einer
wettbewerbsfähigen. Also nicht mal bei Foxconn geschaut oder so?
Nö.
Weil die haben ja auch hochindividuelle Robotik da am Start. Ja. Erzähl doch mal, was sind eure Pain-Points in dieser Anlage? Nicht alles läuft perfekt. Ihr habt das angefangen, ihr habt Planungen gemacht. Wo hast du gesagt, das haben wir nicht bedacht, da mussten wir nachgehen, da ist noch ein Pain, den wir haben?
Was immer eine Herausforderung ist, ist eben, wie schaffe ich die Automatisierung in Abhängigkeit von dieser Unterschiedlichkeit des einzelnen Stückes? Und da muss man natürlich nochmal die Sicherheitstechnik und die Überwachungstechnik und die Steuerungstechnik entsprechend anpassen und überarbeiten, dass sie eben genau damit zurechtkommt. Wie schaffe ich es eben ein individuelles Gut? Und wir haben dann an gewissen Stellen zum Beispiel 100% Prüfungen eingebaut, um einfach sicher zu sein, dass das, was statistisch passieren muss, das, was rein von der Steuerung passieren muss, einfach auch nochmal zu überprüfen. Etwas, was man in einem Fertigungsablauf an der Stelle gar nicht machen würde, weil man sagt, naja, der Prozess ist von seiner Prozessfähigkeit so, dass eine Stichprobenkontrolle reicht. Aber wir haben gesagt, naja, wir müssen eine einfache und robuste Lösung haben. In einem analogen Aufbau in der Fertigung würden wir keine 100% Prüfung vorsehen, aber im Recycling, um das Arbeitsergebnis wirklich zu überwachen, führen wir als Beispiel eine 100% Prüfung ein. Man würde auch eine Eingangskontrolle in der Fertigung eben stichprobenartig machen oder gegebenenfalls an den Lieferanten outsourcen. Auch das sind Dinge, die wir eben bei der Anlage sagen. Jedes einzelne Gut muss individuell überprüft werden, dokumentiert werden. Da hilft uns dann wieder auch das Konzept des digitalen Zwillings. Das heißt, jedes verarbeitende Stück bekommt seinen eigenen digitalen Zwilling und kann damit eben auch nachverfolgt werden. Wir sind auch ganz gespannt zu sehen, wenn man dann mal große Datensätze hat, wie sich dann eben auch Rückschlüsse auf Lebensdauer, auf Verwendung, auf Zellchemien schließen lassen wird.
Kann ich so eine Anlage schon sehen?
Ja.
Wo?
Also wir hatten es ja an der Hannover Messe. Moment, lass mich den Punkt zu Ende machen. Wir haben es ja an der Hannover Messe eine gemeinsame Pressemitteilung mit unserem Pilotkunden, die TSR, ein Unternehmen der Rittmann-Gruppe, haben ja eine
Pilotanlage. Die machen alles,
die machen sehr vieles und haben am Standort Magdeburg jetzt die erste europäische Modulentladeanlage installiert und dort ist sie im Moment physisch und nimmt ihren Betrieb auf.
Nimmt auf und läuft.
Und
was ist das Feedback vom Kunden?
Wir werden sicher weiterarbeiten miteinander.
Okay, also es sind nochmal 3 bestellt. Ist das, kaufe ich da mehrere Module oder kaufe ich da eine Linie?
Es kann eine Kombination sein. Zum einen gibt es verschiedene Module, die Prozesstechnologien für die verschiedenen Recycling-Schritte anbietet. Auf der anderen Seite, die Linie kann durch dann unsere bewährte Transfertechnik eben verkettet werden. Mhm. Das heißt, die Transfertechnik auf der einen Seite plus eben die verschiedenen Prozessschritte in der Verkettung. Und dann kann eben der Kunde sein individuelles Konzept damit darstellen, je nachdem, welchen Automatisierungsgrad, welchen Verkettungsgrad er jetzt zu Beginn eben schon haben möchte, beziehungsweise dann auch perspektivisch eben ausbauen kann. Das war uns auch sehr wichtig, zu sagen, man kann klein anfangen und kann dann eben mal modular nach oben skalieren, weil einfach der Anfall der Batterien die nächsten 5 bis 8 Jahre erst ansteigen wird. Und da wird sich dann auch noch zeigen, wie sich der Markt verteilt, wer dann welchen Anteil bekommt. Und insofern war es wichtig für die Kunden und wichtig vom Konzept her hier einen modularen Ansatz. Also man kann mit relativ kleinen Mengen, Durchsatzmengen anfangen und kann die dann eben auch hochskalieren. Und das ist auch das, was wir allen Kunden, mit denen wir sprechen, raten und anbieten. Linienkonzepte, Layoutkonzepte, die einen Vollausbau darstellen, aber dann zu sagen, okay, fangen wir mal klein an, machen eben mit geringerem Durchsatz 2, 3, 4 Entladestationen, die dann eben auf 20, 30 erweitert werden können. Und das kommt eigentlich ganz gut an.
Jetzt hast du gesagt, okay, jetzt steht in Magdeburg die erste Linie, die sind arbeiten, die haben Spaß. Was hast du jetzt noch für Hausaufgaben? Ist dein Team jetzt fertig? Ihr widmet euch einem neuen Thema oder was müsst ihr jetzt noch tun?
Ja, wir haben uns jetzt in der ersten Anlage vor allem auf End-of-Line-Schrott konzentriert. Was uns im Moment beschäftigt, sind weitere Konzepte der Automatisierung im Hinblick auf Produktionsausfall, insbesondere für die Gigafactories, die ja dann sehr hochvolumige Zellausschüsse produzieren, wo es dann darum gehen wird, wie man die automatisiert handhaben kann. Da haben wir dann jetzt weniger Varianz, aber hohe Mengen, die zu handeln sind, das macht es ein Stück weit
out. Hohe Mengen? Was ist denn da für ein Ausschuss in so einer Gigafactory?
Also man geht davon aus, dass im Ramp-up zwischen 20% und 30% Ausschuss
20% und 30%
und im eingeschwungenen Zustand zwischen 3% und 5% können auch weniger werden, können auch mal mehr werden, aber es sind nicht die PPM-Zahlen, die man sonst aus der Automobilindustrie erkennt, und auch diejenigen, die das seit Jahrzehnten betreiben, bestätigen eigentlich diese Ausschusszahlen. Das heißt, eine Fabrik, die am Tag 1 Million oder 2 Millionen Zellen produziert, wird auch eine entsprechende Ausschussmenge produzieren, die dann eben schnell und effizient wieder recycelt werden muss, damit einfach die Rohstoffe dem Produktionsprozess wieder zur Verfügung stehen.
Und da dockt ihr dann an die Fertigung an?
Da wird man dann an die Fertigung andocken, weil man ja dann weiß, wo der Anfall ist. Man kann die Volumina einigermaßen abschätzen und da macht es ja dann wenig Sinn, die dann auch weiter zu transportieren, weil man kann sie ja dann direkt vor Ort wieder aufarbeiten und sie dann eben dem Kreislauf zu führen. Ja.
Sebastian, vielen herzlichen Dank. Wir wünschen dir viel Erfolg mit eurem Ansatz des Batterierecyclings und wir sind gespannt, wenn die erste Gigafactory dann Batterierecycling mit Bosch Rexroth macht.
Vielen Dank, Robert.